Der Retail News Flash Podcast über News aus dem Handel, vorgestellt von Anna, Heidi und Wolfgang. Listen to us.
Ja, schön, dass ihr wieder da seid. Wieder 2 Wochen rum seit unserer letzten Aufnahme und wieder in der Retail-Landschaft sehr viel passiert, auch weiterhin nach Ostern. Ich war letzte Woche sogar in Amsterdam, habe da auch ein bisschen die Retail-Landscape erkundet. Berichte ich dann gern auch separat, was sich da so Neues getan hat. Und habe natürlich auch den King's Day mitgenommen. Heidi, Wolfgang, warte schon mal zum King's Day in Amsterdam, niederländischen Feiertag.
Ja? Ja, das ist wie Kölner Karneval, nur in Orange.
Genau, definitiv. Alle nochmal auf die Schnelle ein orangenes Outfit geholt und dann schön mit dem Bötchen durch die Grachten.
Ja.
Herrlich.
War ganz lustig. Kann man mal machen.
Ja, das kann man sagen, ja.
Auf jeden Fall. Wie waren eure letzten 2 Wochen?
Bei der letzten Aufnahme, die ja vom Ton her jetzt nicht so gut war, war ich ja kurz in Venedig, beruflicher Natur, dann zurück in Wien. Und in Österreich bei Projekten. Und jetzt habe ich das große Glück, wieder in Venedig zu sein bei Blauen Himmel und bereite mich da gerade auf ein neues Projekt vor. Und ja, das Gute, die Technik hilft mir dabei. Arbeiten kann man ja heutzutage von überall. Also insofern alles gut.
Cool, Heidi. Bella Italia Digital Nomad, sage ich noch.
Ja. Jawohl.
Genau. Ja, ja, ich war letzte Woche in Berlin und habe dort einen Podcast aufgenommen im House of Schwarzkopf und freue mich dann heute zu lesen, dass die dann auch ganz aktuell gestern zum Shop of the Year gekrönt worden sind. Und das super. Passt natürlich von der Aktualität sehr gut, gefällt mir gut. Und war auch, super. Fand ich auch ziemlich interessant.
Ja, spannend. Freue ich mich, das zu hören, reinzuhören, wenn er dann veröffentlicht wurde. Dann würde ich sagen, starten wir direkt auch wieder mit unseren Themen. Kennzahlen und Pressemeldungen.
Ja, in der ersten Kategorie, da fangen wir mal an hier mit meinem Freunden von Primark. Die haben nämlich ihre Ergebnisse der ersten Hälfte des Geschäftsjahres, was Mitte September beginnt, by the way, kurz berichtet und haben gesagt, dass der Umsatz und das operative Ergebnis deutlich über dem Niveau des Vorjahreszeitraums liegen, in dem die Auswirkungen von Corona natürlich erheblich war. Aber Sorgen bereiten die Firma die derzeit stark steigenden Kosten und diesem aktuellen Inflationsdruck, der ja Corona-bedingt ist, Lieferengpässe, natürlich jetzt auch Ukraine, will man bei Primark in den kommenden Monaten mit gezielten Preiserhöhungen begegnen. Das heißt, nicht alles wird teurer, aber da, wo das Sinn macht und wo der Wettbewerb das zulässt, wird man sozusagen die Preise etwas anheben. Ne? Primark hat in den letzten 24 Wochen vor dem 5. März einen Umsatz von 4,2 Milliarden Euro erwirtschaftet. Das ist eine Steigerung um 59%, aber wie gesagt, im Vorjahr waren da ja auch etliche Schließungen. Das Vorkrisenniveau hat man aber noch nicht wieder erreicht. Man liegt immerhin noch 4% unter dem Jahr 2019 und 20. Auf vergleichbarer Fläche ist der Umsatz sogar zum Jahr 2019-20 um 10% zurückgegangen. Und besonders stark zurückgegangen ist das oder sind die Zahlen in Großbritannien mit minus 8% und auf dem europäischen Kontinent mit minus 14%. Das hat natürlich da auch damit zu tun, dass dort die Restriktionen in einigen Ländern besonders stark waren und es einfach ein bisschen länger gedauert hat und dauern wird, bis alles wieder auf dem Vorkrisenniveau ist, wenn es denn dahin kommt. Zulegen konnte Primark in den USA. Dank zahlreicher Neueröffnungen wuchs der dortige Umsatz gegenüber dem ersten Halbjahr um 37%, flächenbereinigt auch immerhin um 1%. Das finde ich schon mal eine sehr positive Aussage. USA war ja dann doch länger geöffnet. Ist jetzt die USA sozusagen zum Land erkoren worden, in dem man die stärkste Expansion vorhat und die meisten Geschäfte in den nächsten Jahren plant zu eröffnen. Beim Ergebnis hat Primark auch im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einmal dank des Umsatzwachstums, aber auch, was man dort immer gut konnte, waren gezielte Sparmaßnahmen anzusetzen, gute und kräftige Fortschritte gemacht und die operative Marge, finde ich, mit 11,7% ist schon wieder auf dem Vorkrisenniveau, ist nicht so schlecht, denn man darf ja nicht vergessen, Primark macht immer noch keinen Onlinehandel und schafft es offensichtlich, einen bestimmten Kundentyp anzuziehen, der bereit ist, entweder seinen Kleider-Online-Kauf zurückzustellen oder ihn gar nicht erst macht, weil er sagt, das ist mir, dafür habe ich kein Geld oder keine Kreditkarte, whatever. Jedenfalls noch funktioniert das. Ne? Ja, das war Primark. Und dann der größte Online-Händler Amazon, der hat so für ein paar Schlagzeilen gesorgt in dieser Woche. Aktienkurs eingebrochen, weil man ein rückläufiges Geschäft im Onlinehandel zu verzeichnen hatte und das auch gemeldet hat. Die eigenen E-Commerce-Umsätze gingen um 3% auf 51,1 Milliarden Dollar zurück. Ja, und dann sagt man, die Zeiten des unbegrenzten Wachstums im Onlinehandel scheinen 2 Jahre nach der Corona-Pandemie vorbei zu sein. Nun muss man natürlich sagen, ja, jetzt sind ja auch Geschäfte wieder auf. Jetzt gibt es wieder sozusagen einen natürlichen Wettbewerb. Und ich meine, das Level und der Zuwachs, der in den letzten beiden Jahren erfolgt worden ist, der ist ja gewaltig. Ja, also das ist nun alles andere, als dass man sich Sorgen um Amazon machen muss. Das sind nur die Analysten, die manchmal vielleicht auch aus Unkenntnis denken, das wächst dann immer noch so weiter. Aber bitte sehr, wo soll es denn herkommen in diesen Zeiten? Ne? Der stationäre Handel von Amazon, das ist hauptsächlich die Tochter Whole Foods, ist sogar um 17% gewachsen. Das muss jetzt keiner denken, oh Gott, ein Glück, dass wenn Amazon sinkt, dann sinken auch sonst die Online-Umsätze und jetzt geht das im stationären Handel wieder weiter. So ist es nicht und nur mal nebenbei gesagt, Amazon ist mit weitem Abstand der größte Online-Händler der Welt. Also wenn die 3% verlieren, ist das in absoluten Werten eine gigantische Zahl. Aber da muss man mal gucken, wo Nummer 2 liegt. Ja? Da ist so viel Platz. Also da muss man sich überhaupt nicht etwas Sorgen machen. Ich mir jedenfalls nicht. Ich mache mir immer noch mehr Sorgen um den Stationärhandel. Ne?
Definitiv. Oh ja. Habe auch keine Amazon-Aktien, von daher bin ich da nicht so nervös für die Analysten. Wenn ein großes Volumen ist, wie gesagt, dann tut das wahrscheinlich weh. Aber ja, haben wir eh schon öfters besprochen, dass wir das nicht ganz nachvollziehen können, dass da so eine Nervosität entsteht, wenn jetzt der Online-Umsatz ein bisschen zurückgeht nach diesem gewaltigen Wachstum.
Ja, genau.
Ja, ich habe auch etwas in dieser Kategorie heute mitgebracht. Und zwar hat das britische Immobilienberatungsunternehmen Savills eine ganz spannende Studie veröffentlicht, die da besagt, dass sich die Luxusbranche nämlich bei Neueröffnungen bevorzugt auf den chinesischen Markt fokussiert statt Europa. Und das wollte ich heute gerne nochmal teilen und ein bisschen auch mit Zahlen mir anschauen und berichten. Und zwar aufgrund der Pandemie und der dadurch erschwerten internationalen Reisemöglichkeiten tätigten die chinesischen Luxuskunden ihre Einkäufe ja vermehrt im Inland, anstatt wie bisher auf Reisen im Ausland. Ich meine, das sehen wir ja jetzt auch, sei es jetzt in den Innenstädten oder in den Shopping-Destinations, dass einfach in der Frequenzzahl dieser ausländische Tourist einfach noch nicht wieder komplett zurück ist, wie vor der Krise. Und im vergangenen Jahr bedienten die Luxusmarken diese erhöhte Nachfrage im Inland dann nämlich und eröffneten 55% der im Jahresverlauf eingeweihten neuen Verkaufsstellen im chinesischen Markt. Das hat die Studie eben ermittelt und die Unternehmensberatung Bain & Company fügt da nämlich auch nochmal hinzu, dass 21% der Luxusproduktausgaben 2021, also weltweit, auf China entfielen.
Tja, das ist doch mal ein Wort, ne?
Kein Kleingeld.
Nee, ja. Das würde ich auch mal sagen, ne?
Ja, aber Anna, es war auffällig, ja. Nur dass ich kurz da noch hineingrätsche. Es war, die letzten Wochen war es wirklich sehr auffällig, ja, wenn man ein bisschen so Social Media beobachtet hat. Eben diese Neueröffnungen dieser großen Brands in Asien, also in China, zu beobachten, auch in Japan, weil die haben wirklich alle europäischen Modehäuser, alle großen Brands, die haben wirklich aufgemacht, was das Zeug hält. Die tollsten Fotos, die tollsten Stores, die haben da richtig auch andere Konzepte als in Österreich gemacht, jetzt vom Interior gesehen, natürlich passend zum Markt. Und das war auffällig, ja, super. Na super, dass du das jetzt so zusammengetragen hast.
Ja, ich habe das auch, sage ich mal, so vom Gefühl her gemerkt, in den ganzen Pressemeldungen und Newslettern, ne? Also jetzt nicht nur China, sondern generell ja der asiatische Raum, da eine Neueröffnung, da eine Neueröffnung. Und vom Gefühl her hatte man es ja schon so im Blut irgendwie. Aber deswegen fand ich es jetzt nochmal so umso spannender, das mit konkreten Zahlen dann eben zu überprüfen und dargelegt zu bekommen. Aber nicht nur in China, sondern auch im Nahen Osten ist ein Anstieg der Eröffnungen zu verzeichnen gewesen. Doch auf diese Regionen fallen nur 3% der auf weltweiter Ebene umgesetzten Projekte. Ja, also nicht ganz so viel wie China, aber trotzdem ein Anstieg. In Dubai sind ja viele Luxusmarken in Monobrand-Stores vertreten, die jetzt im Besitz von Franchisern oder regionalen Partnern sind. Mit den jüngsten Änderungen der Regierungspolitik allerdings können die internationalen Marken nun direkt aktiv werden und die vollständige Kontrolle über ihre Stores übernehmen. Also wird man da vielleicht auch ein bisschen einen Switch sehen. So erklärt es eben die Savills-Studie. Im vergangenen Jahr konzentrierten sich die Ladeneröffnungen auf Standorte mit einer hohen Bevölkerungsdichte und ja, einer relativ wohlhabenden Bevölkerung, weshalb hier der Fokus dann auf Kairo, Saudi-Arabien und Bahrain lag. Weil dafür die Rahmenbedingungen für die Luxusmarken da einfach optimal waren. In Nordamerika jetzt nahm die Zahl der Ladeneröffnung Ende 2021 zwar zu, was für 2022 einen Anstieg der Projekte vermuten ließ. Dennoch sank der Anteil europäischer Verkaufsstellen von 25% im Jahr 2019 auf 14% im Jahr 2021. So. Auch bei den Branchenakteuren, die ihr Netzwerk ausweiten, ist eine Konzentration zu beobachten. Also auch das hatte man ja auch schon im Gefühl, wenn man, sage ich mal, die ganzen Neueröffnungen beobachtet. Im vergangenen Jahr wurden 41% der weltweit erfolgten Eröffnungen von den drei Schwergewichten der Branche durchgeführt, nämlich LVMH, Kering und Richemont. Dazu im Vergleich waren es nur 33% im Jahr 2019. Ne? Also die legen auch nochmal zu, haben ja auch, sage ich mal, noch diverse Marken in ihre Portfolios oder in ihre Gruppe aufgenommen. Daher natürlich auch der Anstieg zu begründen, aber die geben auch ordentlich Gas. Jetzt im Ausblick für 2022 bleibt Savills vorsichtig und verweist auch auf die, dass die Eröffnungsrate aufgrund der neuen Lockdowns in China und der Rückkehr der Inflation ja voraussichtlich weniger hoch sein wird als im ersten Halbjahr. Natürlich auch nicht zu unterschätzen die traurigen Ereignisse weiterhin in der Ukraine. Dennoch sagt Savills, dass es sich um ein kurzfristiges Problem handelt und die mittelfristigen Perspektiven weiterhin positiv sind. Und das ist, sage ich mal, auch so das Gefühl, was ich jetzt so aus dem Markt mitbekomme. Klar, die Standorte werden sich halt genauer angesehen und inspiziert, aber dennoch sehe ich da jetzt langfristig auch positiv in die Zukunft. Dann schauen wir gleich mal, was es auch weiter gibt an weiteren Eröffnungen. Sind es weiterhin nur die Luxusmarken oder tut sich da auch was ein bisschen im mehr Mainstream-Bereich? Und damit switchen wir, würde ich mal sagen, in unsere nächste Kategorie. Neue Eröffnungen und neue Formate.
In dieser Kategorie bleiben wir gleich in der Ferne in Amerika, in Nordamerika. Und zwar hat da Walmart eine neue Activewear-Marke herausgebracht, gelauncht, und zwar mit dem netten Namen Love and Sports. Das ist eine 121 Teile umfassende Kollektion, die in natürlich online auf walmart.com sowie in 1500 Geschäften landesweit eingeführt wurde. Natürlich findet man alles, was man braucht, also Leggings, Jacken, Sweatshirts etc. Aber alles in frischen Neonfarben, die eben an Limetten, an Wassermelonen erinnern, mit technischen Merkmalen natürlich, die man kennt. Und zusammengefasst haben das die Modedesignerin Michelle Smith, die ja vorher schon Erfahrungen gesammelt hat bei Dior, Hermès und Louis Vuitton, hat auch ein eigenes Modelabel kreiert, die Modemarke Millie, die dann 2019 verkauft wurde, und die Fitnesstrainerin Stacey Griffiths. Und die hat gemeint, also die war ja auch eines der Gründungsmitglieder von Soul Circle, einem Fitness, einer Fitnessfirma. Die hat natürlich in Zeiten der Pandemie online diese Trainings durchgezogen und hat natürlich dann auch jeden Tag zu Hause trainiert und ihre Follower da motiviert und ist dann draufgekommen, naja, sie kann nicht für jede Instagram-Story ein neues Outfit, also sie hat das nicht, sie braucht noch mehr. Und so haben sich diese beiden Damen zusammengetan und jetzt ist das herausgekommen. Und ich glaube, also die Aussage war auch zusätzlich, die Welt muss sich energiegeladen, lebendig, hell und kühn finden. Das ist ein guter Spruch, eine gute Einstellung, von der wir alle nicht genug haben können und die wir alle nur begrüßen.
Ja, 121 Teile Kollektion ist ja nicht wenig, ne?
Genau.
Gut, ja. Und auf der anderen Seite mit Walmart hat man natürlich da den weltgrößten Einzelhändler an Bord. Da kann man so schon einiges verscherbeln, ne?
Bewirken, natürlich, als Gegenpol zu der Fast Food, zu Fast Food in diesem Bereich, also ist Bewegung und diese Einstellung, dieses Mindset, also diese Änderung eines Mindsets sicher und das Bewusstsein zu was Positivem zu bringen und zu mehr Bewegung sicher zu begrüßen.
Ja.
Sowieso, dass sie sowieso alle im Gas geben, weiterhin auch noch mit der Activewear, ne? Also es scheint schon ein großer Treiber auch zu sein, diese Produktkategorie für die diversen Marken.
Ja. Na klar, zwei Jahre zu Hause sein nicht. Ich meine, das hat vielen natürlich nicht so gut getan und die haben jetzt Energie. Die wollen auch.
Ja.
Und je bunter, desto gut, Anna, oder?
Definitiv. Da hast du auch das richtige Stichwort für meinen nächsten Beitrag geleistet. Guter Übergang. Nämlich umso bunter und rosaner ist die Neueröffnung in Stuttgart, nämlich die Avocado Show Goes Stuggi. Ich weiß nicht, wenn ihr schon mal King's Day verbracht habt, kennt ihr auch Amsterdam, wart ihr vielleicht auch ab und zu mal essen und seid vielleicht mal in dem Laden die Avocado Show eingekehrt.
Nee, das habe ich noch nicht.
Noch nicht experienced. Nein, Heidi, nein. Du auch nicht?
Nein, ich habe ja einige Jahre für Nike gearbeitet und da ist ja der Mutterkonzert, sitzt er in Hilversum, das ist ein bisschen außerhalb und ich bin dann direkt vom Flughafen dann meistens gleich dorthin und habe ich Amsterdam gesehen, aber dieses Bunte, diese Avocado-Show, das ist mir leider Gottes nicht über den Weg gelaufen, beziehungsweise ich muss, glaube ich, zum nächsten King's Day nach Amsterdam fahren und alles mitnehmen, was gibt.
Definitiv. Und da muss man aufpassen, hat dann einiges zu, die ganzen Wilden haben dann, machen dann die Stores lieber zu, bevor sie da von den betrunkenen Feiernden da überfallen werden. Nichtsdestotrotz, ich muss gestehen, ich war auch noch nicht drinnen. Ich meine, ich bin ja eine, ja, ich liebe ja Brunch und Breakfast und sowas ist ja genau mein Konzept. Aber jedes Mal, als ich in Amsterdam war, waren diese Restaurants so überlaufen. Und diesmal habe ich es auch nicht geschafft, obwohl sich eine Gelegenheit ergeben hätte. Aber jetzt kann man das ja in Stuttgart auch besuchen. Das ist nämlich 2017 entstanden, die Avocado Show. Und ist jetzt als Franchise-Konzept weiterhin in Europa aktiv. Man muss sich das so vorstellen, da gibt es halt jedes Essen dreht sich halt um Avocados in diversen Formen. Der Store ist relativ rosa-grün vom Look and Feel, mit vielen Pflanzen, also eher, sag ich mal, so Fake-Pflanzen begrünt, wie man es jetzt auch an einigen Fassaden etc. kennt. Und nach Amsterdam, Paris, Brüssel und London ist Stuttgart nun Deutschlands erster Store, genau. Ich bin gespannt, also das Restaurant befindet sich an der Kalverstraße und ich bin gespannt, welche weiteren Restaurants da eröffnen werden.
Ja.
Gut, und wir bleiben bei bunten Konzepten und reden über H&M und zwar sind wir wieder in den USA, um genauer zu sein, in Kalifornien. Nämlich H&M Hotel Hennes Takeover in der Region. Fand ich sehr spannend, wollte ich euch auch mit euch teilen. Während des Coachella Festivals ist natürlich das Festivalgelände der primäre Hotspot. Aber die spannenden Brand Activation Aktivitäten in der nahen Umgebung des Festivalsgeländes gehören mittlerweile auch schon zum Festival dazu. Und ich fand eine der spektakulärsten, kann man diesmal H&M zuordnen. Die haben nämlich direkt ein ganzes Hotel übernommen. Und dieses Hotel Hennes wurde von der aktuellen Spring-Summer Collection 2022 inspiriert, welche durch einen kleinen Film gelauncht wurde, in welchem unter anderem Gigi Hadid auch mitspielt. Ist ganz ein süßer Film, da geht es darum, eine Reisende reist an im Hotel, wird empfangen an der Rezeption von Gigi Hadid, und verbringt da den ganzen Tag. Und da geht es halt dann darum, dass man wirklich sich in H&M bekleiden kann, von der Anreise, einem langen Flug bis hin zum Beach Day und dann am Abend auf der Poolterrasse findet man alles bei H&M Spring Summer 2022. Und dieses virtuelle Hotel wurde nun im Sands Hotel and Spa in Indian Wells, welches sich zwischen Palm Springs und Indio befindet, ins Leben gerufen, in der Realität. Da gab es dann zum Beispiel ein Hotelzimmer, was mitten im Swimmingpool nachgestellt wurde. Und es gab auch eine eigene Styling-Suite, wo die Gäste dann ready-to-wear H&M Swimwear anziehen konnten und sich dann ans Pool begeben konnten. Das Event startete mit einem intimen Garden Brunch am Freitag, welcher durch TikTok-Star Tinks gehostet wurde. Diese übernahm dann auch die Rezeption. Und Samstag gab es dann eine leichte Pool-Soiree, weil die Leute müssten sich ja noch von den ersten Coachella-Day erholen. Und fand das insgesamt einen schönen Content hat mich auch inspiriert, da vielleicht mal bei H&M reinzuschauen, was es da für im Sommer so gibt, ehrlich gesagt. Wäre ich auch gern dabei gewesen in diesem Hotel Hennes.
Sind wir schon zwei und beim Festival auch.
Das sowieso, Heidi.
Ja, ja, ich weiß ja nicht, wie weit ihr mit der Geschichte von H&M vertraut seid, aber der frühere Name war ja Hennes und Mauritz und der allererste Name war Hennes, als die Firma gegründet worden ist, 1947. Und Hennes heißt nichts anderes auf Schwedisch als für sie, also für die Frau oder für. Genau.
Aha.
Ne? Ja, na, da super. Konnte ich nochmal so hier mein altes Wissen um meinen uralten Arbeitgeber mal nutzen.
Sehr gut.
Ne?
Ja, sehr gut. Mauritz dann für ihn?
Nee, Mauritz war der Name eines Jagdgeschäftes und Herrenbekleidung. Das war der Nachbar von Hennes. Und irgendwann hat man sozusagen die Fläche mit übernommen und hat dann gesagt, Mensch, man könnte ja auch mal Männerbekleidung machen. Und daraus kamen dann Hennes und Mauritz. Und irgendwann in den 90er Jahren hat man sich dann entschieden, das Hennes und Mauritz abzulösen durch H&M, weil das internationaler war, einfacher auszusprechen weltweit und auch kürzer ist, ne? Prägnanter.
Klar. Ja. Super. Danke für die Insights. Wieder was dazugelernt.
Bildungspodcast, Bildungspodcast.
Ja, I tell you, ja. Ja, so ein anderes Unternehmen aus dem eher preiswerten Fashion-Bereich hat hier seinen ersten Laden in Deutschland und genauer noch in Berlin-Steglitz eröffnet, in einem Einkaufscenter, was im Moment nicht so gut läuft. Und zwar ist das der Discounter Pepco, der zu der Firma Poundland gehört. Pepco als Discounter hat bereits einen guten Namen. Und, das Unternehmen betreibt 2400 Filialen. Davon alleine 1000 in Polen, da sind sie wirklich sehr, sehr stark. Und nachdem sie von UK in Polen gegangen sind, dann kam Italien, Spanien, seit kurzem ja auch in Österreich. Und jetzt will man in Deutschland Gas geben. Dann wird der Markt für preiswerte Mode noch etwas enger, sind auch sehr preisaggressiv. Und geben wahrscheinlich Antwort darauf, dass umgekehrt Primark in Polen versucht, Marktanteile von Pepco abzuluxen.
Würdest du es dann auch so sehen? Ich bin jetzt nicht so vertraut mit dieser Marke Pepco. Ist das dann auch, sage ich mal, so in einer Positionierung mit Primark oder Kick? Ist das so ein ähnlicher Kunde oder wie würdest du das einschätzen,
Wolf? Ja, es ist ein Familiensortiment. Es sind deutlich kleinere Läden. Die bewegen sich so zwischen 250 und 400 Quadratmeter, manchmal auch größer, eher durch Zufall. Also eher sozusagen auf dem und auch von der Auswahl im Angebot, Warenpräsentation ist das eher Kick, Taco. Primark ist zwar günstig, aber macht ja deutlich mehr in der Warenpräsentation und in der Ladengestaltung, muss man ja sagen, und Schaufenster und all sowas, ne, und Marketing.
Ja.
Aber Pepco ist da sehr viel einfacher. So, eine andere ganz kurze Eröffnung, nur eine Side-Note. Disney ist ja auch auf allen möglichen Kanälen unterwegs, um seine Marke gut zu positionieren und vermarkten. Und die haben jetzt ein neues Konzept entwickelt, das heißt Disney Home Furnishing, und der erste Laden ist, believe it or not, in Europa, genauer gesagt in London. Warum man das da gemacht hat, das weiß ich noch nicht so ganz, aber wahrscheinlich traut man den Europäern mehr zu, was den Geschmack anbelangt, ich kann es nicht sagen. Kommt aber auch noch wieder in den US-Staaten, wird man dann eben auch irgendwann noch einen Disney-Home-Laden machen. Naja, gut, das ist der ganze Trend, sich das einmal zu Hause schön zu machen, kombiniert mit den Möglichkeiten, mit Disney-Figuren und Welten aus dem Bereich, das sich schön einzurichten. Ja?
Ja. Ja, oft entscheiden die Marken ja dann auch nach bestehenden Umsätzen von Stores, die sie halt kennen. Ne? Wenn die jetzt auch einen Disney-Store in London haben und einen in Paris zum Beispiel und der jetzt in London beispielsweise viel besser performt als der in Paris, würden sie vielleicht eher dann den Markt nehmen, um mal dieses neue Home-Konzept zu testen, weil da die Marke Disney als stärker dann anvisiert würde.
Ja, genau. Und ich glaube, das ist dann auch eine Frage manchmal von Gelegenheiten, ne? Wann die richtige Fläche zur Verfügung steht und wann nicht. Und so hat sich das
sowieso
entwickelt.
Ja. Die Home-Kategorie hat ja auch einige Neuöffnungen. Ne? Letztes Mal erste deutsche Gabbana-Store, jetzt Disney. Ich glaube, H&M Home hat auch irgendwo einen riesigen neuen Store.
In Berlin,
refurbished. Ja. Genau. Also auch die Kategorie. Gut, von den Stores dann wieder ab ins Digitale und unsere nächste Kategorie. Neues aus dem Metaverse.
Ja, und in dieser kann man nur sagen, nicht jeder ist ein Fan von der digitalen Welt oder der virtuellen Welt, besser gesagt. Und zwar Snap-CEO Ian Spiegels große Wette ist, dass die Menschen ihre Zeit, die sie haben, lieber in der erweiterten, sagen wir jetzt einmal, realen Welt als in einer völlig virtuellen Welt verbringen wollen. Er hat sich bei der Ankündigung, es gibt jetzt eine Drohne um 229 US-Dollar, die eben für Selfies ausgelegt ist, dass die, also die wurde eben für die reale Welt entwickelt, aber nicht fürs Metaversum, nicht für die virtuelle Welt. Der Grund, warum er dieses Wort nicht verwenden will, ist, dass es ziemlich zweideutig und hypothetisch ist. Hat er dem Guardian gegenüber verlautbart. Es ist auch richtig, wenn man jemanden fragt, was ist das Metaverse, also ein Raum voller Menschen und jeder wird wahrscheinlich was anderes sagen. Also da gibt es noch viel zu wenig Erfolgs- oder Erfahrungswerte im Gegensatz zu zum Beispiel eben bei Augmented Reality, AR, wo 250 Millionen Menschen sich jeden Tag damit beschäftigen, nur mit der Snapchat-Anwendung zum Beispiel. Und diese Interaktionen sind jetzt bei Selfie-Effekten. Wir kennen das alles, alle diese lustigen Effekte, die man eben für Selfie-Fotos machen kann, wo man dann lustig oder weiß ich nicht, schrecklich oder wie auch immer aussieht. Aber auch natürlich gibt es fortschrittliche Einkaufserlebnisse, die mit dieser Anwendung gemacht werden können. Und wenn sich Mark Zuckerberg und der Ian Spiegel da nicht jetzt einig sind, was das Metaverse betrifft. Sie sind sich aber einig, dass diese Augmented Reality Brillen eines Tages ganz, ganz groß werden sollen. Zuckerberg hat sie ja als heiligen Gral bezeichnet und Spiegel sagte, dass sie eben auch der Schlüssel sein werden für die Welt rundherum. Zuckerberg ist da, hat ja da sehr viel Geld hinein investiert und wird frühestens 2024 diese AR-Brille, eine echte AR-Brille fürs Metaverse launchen können. Und Spiegel sagte, ja, er testet sie bereits, ja, also sie wird schon getestet, er ist schon einen Schritt weiter, aber es ist halt eine andere AR-Brille, also nicht die echte fürs Metaverse. Ja, Zuckerbergs Zukunftsvisionen sind aber nicht nur mit diesen Headsets fürs Metaverse. Wie gesagt, da gibt es viel Geld aus, sehr viel Geld sogar, Milliarden an Dollar. Und er nennt es natürlich, für Zuckerberg, glaube ich, lebt schon drinnen in diesem Metaverse. Er nennt es sein verkörpertes Internet mit Hologrammen, virtuellen Sitzungssälen und ja, wo die Menschen zunehmend auch Zeit verbringen werden mit diesen Headsets am Gesicht. Es ist für ihn eine maximalistische, eskapistische Version, wohin sich das Internet, ja, wo wir ein Teil sein werden, wo wir uns integrieren werden und ja, aber wir werden es erleben, wir werden es uns anschauen und wir werden schauen, wohin die Reise geht. Aber es ist natürlich jetzt, man merkt jetzt schon, wie sich die Diskussionen quasi unterschiedlich gestalten. Aber wir bleiben dran und werden weiterhin über AR-Technologien und Metaverse-Erkenntnisse berichten.
Heidi, also ich finde Snapchat, die sind da ja ein bisschen kommerzieller unterwegs offensichtlich, weil wenn ich das so richtig verstanden habe, haben die jetzt in ihrer App irgendwie Teile eingebaut, die sozusagen auch bei dem Kauf von Bekleidung, Schuhen und so weiter quasi sowas simulieren, was man eigentlich, wozu man eigentlich eine Brille brauchen müsste, aber dann doch nicht braucht. Das kann irgendwie das Handy noch machen. Da gibt es dann irgendwie so, genau, so sogenannte Linsen, ne, die man da irgendwie vorschieben kann. Und ich habe leider Snapchat nicht, deshalb konnte ich das nicht ausprobieren. Aber die denken daran, das wirklich alles zu Geld zu machen. Während so Facebook, das klingt eher noch so ein bisschen spirituell manchmal.
Was auch immer Spiritualität in diesem Zusammenhang heißen soll. Aber Anna und ich, wir haben schon einmal vor einiger Zeit berichtet, dass ja in Umkleidekabinen, dass man da Taschen quasi, es gab ja schon Kooperationen unterschiedlichster Art und Weise, wo man Taschen dann zeigen konnte, wie die Tasche zu einem passt etc. Also das sind alles eigentlich AR-Anwendungen, die jetzt nicht in einer virtuellen Welt stattfinden, sondern für den Betrachter jetzt besser verständlich und auch was bieten. Ja? Das Metaverse in dem Sinne ist ja noch nicht so weit, sage ich jetzt einmal. Wir haben jetzt ja vor kurzem, vor wenigen Ausgaben, von der ersten Modeschau berichtet, ja, wo wir im Decentraland waren, wo wir Philipp Lines Modeschau erklärt haben und was dieses Spektakel mit den DJs etc. Also das ist ja rein virtuell quasi mit seinen ganzen Parametern und mit seinen ganzen neuartigen Features. Snapchat hat eben diese AR, das gibt es ja für Kunst, ja auch Augmented Reality gibt es auch für Kunst, gibt es auch eine super App, wo da kenne ich die Erfinder quasi recht gut, Artivice. Dann nimmt man das Handy, hat eine App heruntergeladen und dann haltet man das Handy vor das Kunstwerk und das Kunstwerk fängt an zu leben, ja, und erzählt eine Geschichte, ja. Und so ist das dann, wird auch in sehr vielen weltweiten Museen bereits verwendet und ist wirklich ganz, ganz toll auch für Kinder, weil die bekommen dann einen Bezug dazu und bekommen das Kunstwerk dann erklärt oder der Künstler kann damit natürlich auch andere Aussagen tätigen. Aber in dem Falle jetzt, das kann man dann jetzt natürlich auch für die Mode ausarbeiten und Einkaufserlebnisse schaffen. Wie passt mir so digitale Umkleidekabine, wie passt mir dieser Hut? Ja, ich meine, ich kann auch Selfie machen und kann mir überlegen, wo ich besser reinschaue. Oder ich kann das natürlich mit dieser App von Snapchat machen.
Ja.
Dann schweben wir vom Metaverse, würde ich mal sagen, ab in unsere letzte Kategorie. Was gibt's Neues an Retail Gossip?
Ja, und in dieser Kategorie, also vom Metaverse zur Met Gala, genauso virtuell, aber dann doch wieder echt. Die hat ja am 2. Mai in New York City stattgefunden, diesmal zum Thema das goldene Zeitalter. Man muss sich das überlegen, das ist die Zeit zwischen 1870 und 1900, also diese 30 Jahre, wo die massive Industrialisierung stattgefunden hat. Und diese Gala, ich meine, die ist so quasi wie der Oscar für die Modewelt oder so, wenn man das so sagen kann. Es ist eine Benefizveranstaltung zugunsten des Costume Institutes, Metropolitan Museum of Art und findet eben immer zur jährlichen Modeausstellung statt. Diesmal ist das Thema In America, an Anthology of Fashion. Das ist der zweite Teil, das zweite Kapitel einer zweiteiligen Ausstellung über amerikanische Mode. Und ganz wichtig jetzt bei dieser Veranstaltung, während des gesamten Events ist Handy und somit auch Social Media Verbot. Also da kann man sich dann vorstellen, der ganze Kardashian-Clan und alle miteinander, die haben dann halt, also ja, da wird dann halt nichts fotografiert und nichts dann gepostet, aber ja, das ist einmal sehr wichtig, dass das dort stattfindet. Kostet auch natürlich, also geht nur über Einladung und wenn man keine Einladung hat, kann man gewinnen, die Möglichkeit, ein Ticket zu kaufen, um $30,000 pro Ticket. Und ja, also kommt einem guten Zweck zugute, also insofern ja, so, super Sache. Also dieses Gilded Age, zu Deutsch das vergoldene Zeitalter, dieses Jahr war ja natürlich Thema der Kleider von allen Modehäusern, die wir kennen und noch viel mehr. Wir kennen noch sicher also das ist euch sicher in Erinnerung geblieben, Kim Kardashians Outfit vom letzten Jahr von Balenciaga, dieses Ganzkörperteil in schwarz.
Ja, Anna definitiv. Wolfgang.
Schon, ja, ja, also ganz zu, ganz schwarz, ja. Alles. Also das war die gleiche Veranstaltung eben vor einem Jahr. Und das wurde dann, man muss sich das vorstellen, ihr Outfit wurde 132.000 Mal pro Monat gegoogelt, hat eben der Online-Marktplatz Kazaa erforscht. Und was sie letztes Jahr begonnen hat, hat sie heuer weiter fortgesetzt. Und zwar hat sie ein Wahnsinns-Outfit des Abends quasi getragen, und zwar das Kleid, also so ein hautfärbig cremefarbenes Kleid mit ganz vielen handaufgenähten Kristallen und eine weiße Jacke von Bob Mackie. Und das Kleid hat Marilyn Monroe zum 45. Geburtstag von John F. Kennedy getragen. Ja, also da hat sie ja gesungen, Marilyn Monroe hat ja gesungen, Happy Birthday. Und dieses Kleid hat jetzt Kim Kardashian an, ja?
Entschuldigung, aber wurde das umgeschneidert? Weil der, also wir wissen ja im Podcast, aber...
Das wurde nur, nur vorne getragen. Nur. Da durfte sich niemand hinter sie stellen.
Sie hatte aber ganz blonde Haare, hellblonde
Haare. Ja, das habe ich gesehen, ja genau, aber zu.
Ganz hellblond, bitte, ja.
Ja.
Und Anna, ja, die Anna Wintour, jetzt muss ich noch lachen, Anna Wintour, die Gala eben leitet, die sammelt auch brav, also wie gesagt, das ist eine Benefizveranstaltung und erfahren, 2019 hat man da 15 Millionen Dollar an diesem Abend gesammelt. Das ist schon ganz toll. Und die hat halt auch eine atemberaubende Robe getragen von Versace. Und das muss ich noch kurz erklären. Und zwar diese Robe war in Anlehnung auf Kunst und Architektur aus dieser Zeit quasi angepasst. Also zum Beispiel diese Farbigkeit war von der Statue of Liberty, von der Freiheitsstatue mit der Patina. Auch am Rock waren da die 12 Sternzeichen eingearbeitet, die auf der Decke von Grand Central Terminal abgebildet sind, vom Hauptbahnhof quasi. Und das war wirklich eine tolle Robe in Anlehnung. Ah ja, und dann hat sie noch eine Tiara gehabt mit wunderschönen Steinen. Sehr schön abgeleitet, sehr schön ausgearbeitet. Also Versace, muss ich sagen, sehr gut gearbeitet und sehr, sehr toll gemacht. Eine andere, also Lady Gaga diesmal nicht da, war in Las Vegas. Sie hat nämlich dort eine Show gehabt und hat es nicht geschafft. Und Cara Delevingne, wie spricht man die aus, Anna?
Cara Delevingne. Delevingne, er hat jetzt auch so gesagt, ja.
Ja, die war ja auch der Oberhammer, die passte super in die Gossip-Abteilung. Die kam mit einem Anzug von Dior, also Haute Couture, Dior, rot und hat dann ihr Oberteil ausgezogen. Also die stand dann oben quasi nackt da. Hat aber die wichtigsten Stellen mit Goldteilen verdeckt. Also zweimal runde Kreise somit. Also das war das Outfit.
Wer die Worst Outfits of the Night sich anschauen will, kann das bei Heiß nur bei die auf Instagram machen. Habe ich auch schon ein bisschen durchgescrollt. Auch ganz lustig. Aber ja, it's Marketing für die Marken, wie du sagst, 132.000 Mal auf Google das Balenciaga Outfit anklicken. Ja, haben da sicher der Kim Kardashian auch ein bisschen was dafür gezahlt, dass sie das Outfit tragen darf.
Bestimmt, ja. Bestimmt.
Unsere geschätzte Elisabeth II., die Queen von England, die war ja nicht eingeladen. Die hätte aber auch ihren Spaß gehabt, ne, wenn sie Kim Kardashian so gesehen hat und hätte ihr bestimmt gesagt, oh, how reassuring. Das soll sie nämlich schon mal gesagt haben, als sie bei einem Einkaufstrip von einer Verkäuferin angesprochen worden ist, die zu ihr sagte, Mensch, Sie sehen ja aus wie die Queen. Ne? Und dann sagt sie, oh, how reassuring. Ja, wie beruhigend, dass ich wenigstens gleich aussehe. Ne? Naja, gut, man weiß nicht, was sie gesagt hätte, aber Humor hat sie, das ist bekannt. Ich glaube, mit Humor musste sie dann auch sozusagen ihre Version einer Barbie-Puppe ertragen, die pünktlich zu ihrem 96. Geburtstag jetzt vor ein paar Tagen rausgekommen ist. Die war natürlich, die Barbie-Puppe war sofort ausverkauft. Makellose Gesichtszüge, jugendliche Elan einer 20-jährigen trimmlich Fit-Influencerin. Also auch da hat die Queen wahrscheinlich gesagt, how reassuring. Ne? Na, sie hat eben den besten schwarzen britischen Humor, den sie ja auch mit ihrem Mann Philipp teilte. Das war es dann an Retail-Gossip. Ne?
Retail-Gossip. Definitiv. Haben wir wieder einiges gegossipt, aber auch ja, qualitativen Input davor erhalten. Wobei, sorry, der Gossip ist natürlich auch höchst qualitativ und immer sehr unterhaltsam. Und damit sind wir auch am Ende unseres Podcasts wieder angelangt. Danke, dass ihr dabei wart. Bitte gerne folgt unserer Seite auf LinkedIn, Retail News Flash. Da posten wir auch immer dann Fotos oder etwaige Links. Und wir freuen uns auf die nächste Ausgabe.
Ja, und in diesem Sinne, how reassuring, dass wir wiederkommen.
Oh ja. Gute Zeit.
Okay, bis dann. Ciao, ciao.